Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GFO-Podcasts Lebenslinien. Heute habe ich direkt zwei Gäste, nämlich die Maren Pfalz und die Sandra Gemula aus dem GFO-Zentrum Dienstlaken. Beide arbeiten im Bereich Wohnen, Pflege und Wachkoma St. Franziskus. Wir möchten zu dritt versuchen, das schwierige und auch sensible Thema Wachkoma unseren Hörern und Hörern etwas näher zu bringen. Vorab ein paar nüchterne und vielleicht auch erschreckende Zahlen. Laut einer Schätzung der Deutschen Wachkoma-Gesellschaft gibt es in Deutschland aktuell 14.000 Wachkoma-Patienten. Dabei soll jährlich die Zahl der neuen Patienten hinzukommen. Der Grund für den schleichenden Anstieg ist, dass Kranke und Verletzte in Notfällen immer häufiger durch Wiederbelebung vor dem Tod gerettet werden, jedoch infolge des entstandenen Sauerstoffmangels in ein Wachkoma fallen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Maren und liebe Sandra, und schön, dass ihr heute an Bord seid. Stellt euch doch mal bitte den Hörerinnen und Hörern kurz vor, wie alt seid ihr, seit wann seid ihr im Pflegeberuf tätig, einfach so, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wen sie so jetzt zu hören bekommen.
Hallo, ich bin die Sandra Gemula, ich bin 45 Jahre alt, habe 2002 meine Ausbildung abgeschlossen zur Familienpflegerin, habe erstmal noch ein Kind bekommen und habe dann weitergemacht in der Pflege. Hier im Haus bin ich jetzt ansässig seit 2007. Ja, erst mit der Altenpflege und im Laufe der Arbeitszeit und der Veränderung der Planstellen ist man dann immer und immer weiter in den Wachkoma gerutscht, was mir persönlich ja gut gefällt und zugutekommt, würde ich sagen.
Hallo, hier ist Maren Pfalz. Ich bin 33 Jahre alt, habe 2012 meine Ausbildung hier im Haus angefangen, auf dem Altenbereich. Ja, bin dann irgendwie in den Wachkoma-Bereich gerutscht, wo ich mich sehr wohl fühle. Hab im Mai meine Weiterbildung als Fachkraft zur außerklinischen Beatmung absolviert. Ja.
Dann schon mal herzlichen Dank. Jetzt gibt es ja im Bereich Pflege auch so viele verschiedene Bereiche. Und jetzt mal ein bisschen flapsig gefragt, warum sucht man sich unbedingt den Bereich Wachkoma aus?
Ja, wieso wird man Pfleger auf einer Wachkoma-Station? Naja, wie gesagt, wir sind ja beide da so ein bisschen reingerutscht durch Planstellen, die verändert wurden. Wir haben mehr Wachkoma-Bewohner bekommen, es hat sich vergrößert. Dann wurde, also bei uns muss ich erstmal vorweg sagen, unsere Station ist zweigeteilt. Wir haben einen Teil noch normale Altenpflege in Anführungsstrichen und eben den Wachkoma-Bereich. Die Altenpflege wurde etwas reduziert und in den Wachkoma-Bereich sind halt mehr Bewohner aufgenommen worden. Dadurch wurde natürlich auch so ein bisschen wurden die Mitarbeiter so ein bisschen verschoben. Und so kam es, dass man halt immer und immer mehr da gearbeitet hat. So sind wir erstmal, also so bin ich jetzt erstmal da reingerutscht und ich spreche jetzt mal für die Frau Pfalz eigentlich auch, weil sie hat ja zu dem Zeitpunkt auch die Ausbildung bei uns gemacht.
Ja, genau. Das war genauso, wie Sandra gerade erzählt hat. Ich war halt erst im Altenbereich und eine Kollegin ist dann in den Sozialdienst gewechselt und hat mich dann gefragt, ob ich ihre Stelle nicht übernehmen möchte, was ich dann auch getan habe. Ja, und seitdem bin ich halt auf der Wachkoma-Station.
Man muss dafür natürlich schon so ein bisschen auch Begeisterung mitbringen, könnte ich mir vorstellen, aber darauf kommen wir gleich mal zu sprechen. Wollen wir erstmal über das Thema Wachkoma als solches sprechen? Viele Menschen haben da so eine eigene, manchmal auch sehr diffuse Vorstellung von. Was ist so für euch, ohne jetzt in eine wissenschaftliche Definition gehen zu wollen, ein Wachkoma? Und welche Unterschiede habt ihr da zum Locked-In-Syndrom, wenn ich das mal fragen darf?
Wachkoma ist halt ein Zustand nach einem Hirnschaden, in dem Bewohner bzw. Bewohnende oder Patienten wach zu sein scheinen, aber keinerlei adäquate Handlung verrichten können und ebenfalls nicht adäquat auf ihre Umwelt reagieren. Ja, der Unterschied zum Locked-In-Syndrom. Locked-In-Syndrom ist halt gefangen im eigenen Körper, so sagen wir das. Zustand, in dem ein Mensch zwar bei Bewusstsein, jedoch körperlich vollständig gelähmt und unfähig ist, sich sprachlich oder durch Bewegung verständlich zu machen.
Das heißt, das ist nur so ein Eindruck, den man hat, dass jemand wirklich wach zu sein scheint? Oder ist der im Wachkoma, ist der schon im Gegensatz zum Koma-Patienten, ist der dann wach?
Ich kann das jetzt eigentlich nur erklären, wie ich es so empfinde. Also es sind ja durch die Hirnschäden, die entstanden sind, gewisse Areale kaputt gegangen, die vielleicht viele Dinge nicht mehr können. Können die Augen bewegen, die reagieren auf Geräusche. Also solche Areale sind zum Beispiel bei dem einen vorhanden, bei dem anderen wieder nicht. Wir für unseren Teil, also ich kann jetzt von mir sprechen, für mich ist jeder Wachkoma-Bewohner bei uns auf der Station wach und ich spreche auch mit jedem und für mich kriegt auch jeder alles mit. In welcher Weise oder wie er darauf reagiert, ist natürlich auch immer unterschiedlich. Der eine lacht, wenn wir Blödsinn erzählen. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also für die meisten ist ja ein Wachkoma-Zustand jemand, der eigentlich nur da liegt und ja nur noch atmet. Das ist bei uns nicht der Fall und das ist im Wachkoma auch nicht der Fall.
Was ich jetzt sehr schön fand, das hattet ihr auch im Vorgespräch schon gesagt, ihr sprecht ja nicht von Patienten, sondern von BewohnerInnen. Und was ist da für euch der Unterschied zwischen Patienten und BewohnerInnen?
Also Patienten sehen wir sozusagen im Krankenhaus, die sind für eine kurze Zeit da, manchmal auch ein bisschen länger, aber unsere Bewohner, die wohnen halt bei uns, das ist ihr Zuhause und deswegen werden die bei uns auch nicht Patienten genannt, sondern Bewohnende, weil die sich auch bei uns wohlfühlen sollen. Das soll so ein Wohlfühleindruck hinterlassen und es sind einfach keine Patienten.
Man sieht man schon, dass Sprache eigentlich sehr was ausmacht, denn es ist ja ein Unterschied, ob man von einem kurzzeitigen Patienten spricht oder von einem Bewohnenden. Was für Bewohner sind so auf eurer Station? Also so Alter, vielleicht auch Schicksale, damit man das so ein bisschen Eindruck bekommt. Man denkt ja oft, das sind jetzt alles uralte Menschen. Das ist ja nicht der Fall, denn Wachkoma kann durch Unfälle passieren, Stürze, was auch immer. Was für Personen habt ihr da?
Also der Altersdurchschnitt liegt circa bei 45, also ist unterschiedlich. Wir hatten auch schon eine 26-jährige Bewohnende oder halt auch 75. Ja, und es sind halt viele Ursachen. Ne? Es können halt, wie gesagt, schon durch Unfallverursachungen oder Drogen, Alkohol, Herzinfarkt, Schlaganfall.
Ja, ich überlege gerade auch. Also wir hatten auch einen Bewohner bei uns, wo es halt von Geburt an schon ähnlich war. Also jetzt vielleicht nicht so im Wachkoma-Zustand, aber wo man vielleicht schon von Geburt an voraussehen konnte, dass es vielleicht mal irgendwann so wird. Also das gab es auch schon, ja, wie gesagt, Unfälle, Motorradunfälle haben wir ein paar.
Und auch versuchten Suizid. Das hatten wir auch schon, beziehungsweise haben wir.
Das ist, ohne das jetzt witzig machen zu wollen, das ist natürlich besonders tragisch, wenn man aus dem Leben scheiden will und dann noch schlechter rauskommt, als man vorher reingegangen ist. Nimmt man solche Schicksale dann auch mit nach Hause oder könnt ihr damit schon umgehen und sagen, ich lasse das jetzt hier bei der Arbeit?
Also grundsätzlich nehmen wir das nicht mit nach Hause. Also ich nehme es nicht mit nach Hause. Es gibt natürlich schon das ein oder andere, wo man da schon zu Hause drüber nachdenkt. Beispiel jetzt Motorradfahren. Wir haben eine Bewohnerin, da habe ich einen sehr guten Bezug zu. Ich habe jetzt vor 2 Jahren einen Motorradführerschein gemacht und diese Bewohnerin ist aber eben durch einen Motorradunfall in diesen Zustand gekommen. Sie versteht mich, sie lacht, sie macht Quatsch mit mir und ich hatte zum Beispiel total Schiss am Anfang, ihr überhaupt davon zu erzählen, dass ich jetzt Motorrad fahre, weil ich auch Angst vor der Reaktion hatte. Also das war für mich auch so, ich brauchte einen ruhigen Moment, um ihr das ganz vernünftig zu erklären. Es war auch okay. Das hat man ihr auch gesehen, weil sie zeigt ja Reaktion. Wenn sie traurig ist, sie weint. Wenn sie fröhlich ist, sie lacht. Und es war wohl scheinbar okay für sie. Sowas, das beschäftigt einen schon auch mit zu Hause und nimmt man auch mit ins Private. Für mich persönlich kann ich sagen, sind die Schicksale, ja, es ist passiert, ich kann es aber nicht mehr ändern. Aber ich will mit den Menschen die Gegenwart und die Zukunft verbessern oder das so schön wie möglich machen für den Bewohner. Das ist so mein Ziel. Was mich schon beschäftigt, ist, ja, eigentlich die Angehörigen, weil das ist schon für mich schon schwieriger, muss ich sagen.
Maren, würdest du da zustimmen? Ist das für dich auch so, dass du das so gut trennen kannst und dass du sagen kannst, ich lasse das dann hier?
Also ich kann das auch gut trennen. Ich weiß auch, wenn mich irgendwas beschäftigt oder nachdenklich macht, ich habe immer meine Kollegen an der Seite. Ich habe meine Kollegen zum Sprechen da, genauso wie die Pflegedienstleitung oder die Wohnbereichsleitung. Also wenn mir irgendwas auf dem Herzen liegt, wenn ich mit irgendeiner Situation nicht klarkomme, die mich gerade überfordert oder sonstiges, ich habe halt immer jemanden, der hinter mir steht, mit dem ich sprechen kann. Und das beruhigt mich und so kann ich halt auch Berufliches und Privates trennen. Und klar, ich denke auch mal zu Hause über die ein oder andere Situation nach, aber im Großen und Ganzen, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, dann ist die Arbeit halt Arbeit und zu Hause ist zu Hause. Aber ich habe auch so viel Trubel zu Hause, ich habe gar keine Zeit darüber wirklich nachzudenken.
Was für Therapien gibt es denn, die bei euch dann in der Station an den oder für die Wachkoma-Bewohner gemacht werden?
Also wir haben verschiedene Angebote, angefangen bei der Ergotherapie. Da kommt unsere Ergotherapeutin, die Petra, und mobilisiert die Bewohner zum Beispiel an die Bettkante. Sie schaut sich die Wirbelsäule an, ob da irgendwas ausgerenkt ist oder sonst was, und mobilisiert die Bewohner bzw. Bewohnerinnen auch zum Teil dann in den Rollstuhl, gibt uns Tipps und Tricks, wie wir besser lagern können, oder weil wir lagern halt auch individuell, kommt halt immer drauf an, wie der Bewohner also gelagert werden muss. Und da kann sie uns halt auch sehr weiterhelfen, genauso wie die Logotherapie, die macht halt Schlucktraining und versucht die Schluckreflexe halt auszulösen, und da arbeiten wir halt auch sehr eng miteinander zusammen, genauso wie die Physiotherapie. Die Bewohnenden haben halt regelmäßig Physiotherapie. Ja, wir sind halt sehr eng auch zusammen im Austausch mit den Therapeuten, auch bei den Fallbesprechungen. Dann gucken wir, was kann verbessert werden, wo liegt eine Verbesserung vor und wie können wir als beziehungsweise Pflegekräfte da mitwirken. Ja, und dann haben wir halt auch eine Kraniotherapeutin, eine Musiktherapeutin, und bei der Musiktherapeutin zum Beispiel fand ich sehr spannend, letztes Mal bei einem Bewohnenden, da wurde ein ganz altes Lied gespielt und der Bewohnende hat darauf reagiert, indem ihm die Tränen gelaufen sind. Das Lied hat er damals sehr gerne gehört und ja, er hat halt darauf reagiert.
Das ist ja schon, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Sache. Und daran schließe ich meine nächste Frage an, wer von euch die auch immer beantworten will. Was sind denn dann die Ziele bei einem Wachkoma-Bewohnenden? Denn als Außenstehender wüsste ich jetzt, okay, man achtet darauf, dass er nicht wund liegt, man achtet darauf, dass er genug zu essen bekommt, und ansonsten liegt er da erstmal. Also um das jetzt so zu formulieren, was wären so Ziele, die man so als pflegende Person dann hat?
Die Ziele unserer Arbeit sind halt in erster Linie das Wohlbefinden des Bewohnenden und dann halt die Förderung von Kommunikation in verschiedener Art, der Mobilität, des Schluckens und so weiter. Ja, immer so weit, wie ein Bewohner dies halt kann und auch zulässt.
Das ist natürlich im Grunde genommen für einen Außenstehenden klingt das erstaunlich, dass man eigentlich versucht, auch mit dem zu kommunizieren. Denn im Grunde genommen denkt man ja zuerst, okay, der liegt, dann kriege ich nichts mit. Aber wenn ich jetzt euch so beide jetzt auch im Vorgespräch gehört habe, es gibt ja dann schon viele Reaktionen, die man als Pflegende dabei erleben kann.
Oh ja, das stimmt. Also ich habe da zum Beispiel so eine Anekdote. Das ist schon ewig her, eine Bewohnerin, die so nicht reagiert hat, außer mit Schreien, weil sie einfach nichts wollte. Und irgendwann war ich mit einer Kollegin im Badezimmer, wollten sie baden. Wir haben also eine Therapiebadewanne mit Whirlpool und allem Schnickschnack. Und es war Nachmittag und wir haben dieses Angebot gemacht, sie halt in die Badewanne zu setzen. Und als sie damit baden fertig war, wieder mit dem Lifter rausgeholt aufs Bett. Und ich habe, ja, wie gesagt, ich bin halt auch so eine kleine Kollerschnauze und Quatsch, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und habe dann so ein bisschen gequatscht, so wie mit so einem Dialekt halt. Und die Bewohnende hat auf einmal am ganzen Körper angefangen zu zucken. Und ich sage zu meiner Kollegin, die hat einen Krampfanfall. Und sie so, hör mal auf zu reden. Dann habe ich aufgehört, da war Ruhe. Und jetzt red mal wieder so. Dann habe ich wieder so geredet. Und die hat schon wieder angefangen zu lachen. Und der ganze Körper hat gebebt. Das ist zum Beispiel eine Reaktion. Diese Bewohnende hat auch, ja, wenn sie einen traurigen Film sieht, wenn sie eine traurige Geschichte hört, laufen ihr die Tränen. Wenn sie was Lustiges erzählt bekommt, dann lacht sie so herzhaft, dass ihr auch die Tränen kommen. Sie gibt uns Zeichen, dass sie was gut oder was schlecht findet, indem sie die Augen auflässt oder auch schließt. Also es funktioniert nicht immer. Also man ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ins Zimmer gehe und sage, guten Morgen, geht's dir heute gut? Und sofort kommt eine Antwort mit den Augen. Also muss man auch ein bisschen auch abwarten. Es ist auch vieles sehr verlangsamt bei den Bewohnern. Wenn ich eine Frage stelle, das dauert unheimlich lange, bis eine Reaktion kommt. Aber die Zeit muss man sich halt auch nehmen. Und man muss auch so ein Gefühl für die Bewohner bekommen, was ist denn jetzt eine Antwort? Und das, so dieses Gefühl bekommt man meiner Meinung nach nur, wenn man auch eng mit den Leuten zusammenarbeitet.
Da stellt sich natürlich für mich jetzt so die Frage, was sind denn dann die größten Herausforderungen? A, bei den Patienten und B, jeder aus dem Pflegebereich würde das unterschreiben, und das kann man hier auch mal öffentlich sagen. Oft sind es ja die Angehörigen, die einem die Arbeit wirklich erschweren. Wie geht man denn auch mit denen um, also als Herausforderung? Denn kann man denen positive Hoffnung machen? Kann man denen sagen, das wird nochmal was? Man ist ja kein Arzt, aber kann man denen sagen, ja, da war heute eine Reaktion, die der oder die Bewohner hat darauf reagiert, das ist ja schon mehr als vielleicht letzte Woche oder der geht's gut oder schlecht. Was sind also die großen Herausforderungen, auch die Angehörigen damit einzubeziehen?
Also man muss auf jeden Fall viel Empathie entgegenbringen und sich halt auch in der Lage der Angehörigen hineinversetzen. Die greifen halt jeden einzelnen Strohhalm, was natürlich selbstverständlich ist. Ja, die haben halt die größte Hoffnung. Wir versuchen einfach, für die Angehörigen da zu sein. Dazu gehört halt viel Fingerspitzengefühl. Es ist nicht immer leicht, aber wir hören denen zu. Wir gehen auf die Angehörigen ein. Und ja, für uns ist halt es ist eine sehr wichtige Aufgabe für uns, mit den Angehörigen zu kommunizieren, weil die Arbeit halt mit den Angehörigen auch zusammen ist ein großer Teil für unsere Arbeit, weil wir erfahren darüber halt sehr viel über die Bewohnenden und wie gesagt, das ist halt Fingerspitzengefühl, ist manchmal schwierig für uns, aber wir versuchen uns in die Lage hineinzuversetzen. Für uns ist es halt oft auch eine große Herausforderung, zumindest halt gerade am Anfang. Ne, wir müssen halt die Angehörigen auch erstmal einschätzen können und ja irgendwie versuchen dann mit denen einen Weg zu finden, was wir auch eigentlich immer schaffen.
Eine Frage, die ich euch nicht vorab gestellt habe, ich böser Mensch. Bei Dementen ist ja auch Biografiearbeit sehr, sehr wichtig. Ist das bei den Wachkoma-Patienten nicht dann genauso, dass man sehr, sehr viel rumgraben muss, um mal zu erfahren, was hat er gemocht, was hat er gerne gehört, was hat er gern gesehen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Aufgabe und auch eine Arbeit, die auch mit am Anfang an erster Stelle steht, um die Bewohner überhaupt auch vernünftig, ja, um mit denen zu arbeiten oder in gute Therapien oder, ja, wie soll ich sagen, so eine Bindung zu denen aufzubauen. Ich kann jetzt nicht einem 23-Jährigen, der sein Leben lang nur Rap gehört hat, auf einmal mit irgendwelche klassischen Musik da vollpumpen. Also ich glaube, er kann sich dagegen ja gar nicht wehren und nee, also man muss schon darauf eingehen, was die Leute mochten. Und das ist auch so eine Arbeit, die haben wir mit den Angehörigen befragen. Wie war es denn vorher? Mochte er es? Was mochte er vorher? Mochte er lieber die Musik, das Fernsehprogramm, lieber lange schlafen, lieber früher aufstehen? Ja, Beispiele sind, wir haben einen Bewohner, der hat immer gefroren. Also der kriegt auch wirklich immer, wo andere wirklich sagen, boah, es hat warm hier drin, hat der noch ein Shirt an und noch eine Decke drüber. Ich meine, es verändert, so ein Wachkoma-Zustand verändert die Leute auch. Also das, was man früher vielleicht gemocht hat, mag man vielleicht auch nicht mehr, wenn man in dem Zustand ist. Also das muss man jetzt auch vorwegnehmen. Aber wir finden das ja raus. Also wir haben ja ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wir tauschen uns untereinander aus, weil wir sind ja nicht 24/7 hier immer bei den gleichen Bewohnern. Mal ist man im Urlaub, man hat man frei oder man hat Frühdienst oder wie auch immer. Das sind ja dann auch andere Kollegen, die vielleicht auch schon eine andere Wahrnehmung haben von dem. Also der Austausch zwischen uns Kollegen ist da auch sehr, sehr groß. Ja, auch Zimmergestaltung spielt eine große Rolle. Also wir versuchen schon, die Zimmer so zu gestalten, wie die Bewohner das gerne hätten, wie es früher, was die Interessen waren. Wenn einer zum Beispiel gerne Formel 1 geguckt hat oder, weiß ich nicht, BVB-Fan ist, dann wird auch das Zimmer so gestaltet in die Richtung. Ne? Also man muss auch schon gucken, dass es dann auch, es ist auch immer zu den Jahreszeiten. zum Winter hin wird winterlich oder weihnachtlich geschmückt. Im Sommer eher freundlich bunt. Immer so weit, wie es dem Bewohner auch gefällt oder gefallen würde.
Das konnten die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen. Bei dem Wort Borussia Dortmund habe ich als Anhänger von Fortuna Düsseldorf natürlich sehr schwer zusammengezuckt. Mein Tipp, wenn ich bei euch mal landen sollte, ne, immer warm anziehen. Ich friere nämlich auch ständig und ansonsten immer was von The Clash auflegen. Das ist dann schon sehr, sehr, sehr gut. Was gibt es denn so, weil ihr das alles sehr, sehr nett beschreibt, muss ich wirklich sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht nur ein Job, wollte ich gerade sagen. Es ist doch ein Beruf, also hat was mit Berufung zu tun. Aber was sind so negative Erlebnisse, auch um das vielleicht den Zuhörern klarzumachen, wo man vielleicht sagt, naja, wenn man mal in die Situation kommt, sollte man als Angehöriger vielleicht ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, was die Pflegenden an negativen Erlebnissen haben. Habt ihr da was oder wollt ihr vielleicht nicht drüber sprechen? Kann ja auch sein.
Ja, es gibt bestimmt schon Dinge, die wir als negativ erleben schon. Also ich sag mal von Anfang an, wenn hier ein neuer Bewohner hinkommt, früher war es zum Beispiel so, dass die Bewohner viel länger noch in irgendeine Rehabilitationsphase gegangen sind. Die waren in die Reha, die gingen dann, weiß ich nicht, waren 7, 8 Monate erstmal in der Reha, bevor die zu uns gekommen sind. Heute ist das so, heute kommen die quasi ja schon fast aus dem Krankenhaus zu uns. Teilweise nicht unbedingt stabil. Die Angehörigen müssen sich auch mit der Situation erstmal abfinden. Also es ist so ein Schlag in die Magengrube. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Mann oder mein Kind plötzlich in so einem Zustand wäre, auch als Pflegekraft, die damit täglich arbeitet, wäre dafür, würde mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Dass man da alles Menschenmögliche versucht, für die Bewohnenden, für die Angehörigen, das ist uns auch immer klar. Es ist aber, manchmal ist auch weniger mehr. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass schon so einige Angehörige so gut meinen, aber die Bewohnenden so sehr damit überfordern, zu viel Reizüberflutung, dann wird hier noch eine Lampe hingestellt, da wird dann noch Musik gemacht. Die sehen dann das große Ganze, das Zimmer ist total vollgestellt mit sämtlichen Klamotten und wir als Pflegekraft, die darin arbeiten müssen, wir haben überhaupt gar keinen Platz mehr. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wir haben dann so einen 1,75 Meter Mann, der wird mit dem Lifter in den Rollstuhl gesetzt. So ein Lifter ist ja auch also groß, man hat auch einen Wendekreis. Und wenn dann in allen Ecken irgendwo was steht, ja, dann kippt auch mal was um, dann geht auch mal was kaputt. Ich meine, wir müssen ja da auch noch arbeiten. Das geht nicht nur um das Schönaussehen, es geht auch um das Praktikable. Das sind so negative Sachen, auch wenn das Kleinigkeiten sind. Aber das haben wir auch relativ gut im Griff. Wir unterhalten uns dann mit den Angehörigen, versuchen die dann von unserer Seite aus, also das von unserer Seite aus zu zeigen. Und da kommen wir eigentlich schon ganz gut auf einen Nenner. Das sind so Sachen. Ja, oder ja, man ist hilflos als Angehöriger, wenn man daneben steht und man kann ja gar nichts machen. Das ist ja einfach so. Man kann nichts machen, man sieht, da passiert, es geht alles nicht so schnell. Das ist bis irgendwann mal einer reagiert auf Ansprache, das können Monate, das können Tage, Monate, Wochen, Jahre dauern, bis da mal was kommt. Oder es kommt vielleicht gar nichts, das ist ja nicht immer so. Und viele Angehörige lesen sich aber auch gefühlt jede Fachzeitschrift dazu durch, holen sich dann, fragen Dr. Google und kriegen dann immer die besten, super tollen Antworten und wollen natürlich auch für ihre Angehörigen all das. Mit Absprache der Therapeuten, die auch viel mit den Angehörigen arbeiten, mit uns, mit unseren Vorgesetzten, also Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung, schaffen wir das aber schon, die ein bisschen zu beruhigen und ja, mit einzubeziehen, aber auch, ja, klingt das jetzt böse, wenn ich sage, den Zahn zu ziehen, dass er nicht am nächsten Tag wieder aufstehen kann und laufen kann? Weiß ich nicht. Klingt vielleicht ein bisschen böse, ist aber überhaupt gar nicht so gemeint.
Ich finde, Ehrlichkeit kann manchmal böse klingen, aber auf der anderen Seite jemandem Hoffnung zu machen, dass der in 3 Monaten wieder aufsteht und übers Wasser läuft, ich finde, das kann man durchaus mal auch klar sagen. Jetzt kommen wir so ein bisschen langsamer zum Ende der Sendung. Jetzt haben die negativen Sachen alle aufgeführt, aber es gibt ja auch schöne Sachen, also auch Sachen, die ihr toll gefunden habt und womit man Angehörigen ja auch Hoffnung machen kann, die vielleicht jetzt da draußen sitzen und zuhören und sagen, ich bin gerade in so einer Situation. Maren, hast du da so ein paar Beispiele, wo du sagen würdest, ja, das waren schöne Erlebnisse?
Ja, habe ich. Und zwar hatten wir eine Bewohnende, die lag im Wachkoma und durch sehr viel Therapie und alles drum und dran lebt sie jetzt auf dem alten Bereich vorne bei uns und läuft wieder. Sprechen klappt nicht ganz so, aber sie kann sich auf jeden Fall äußern. Genau, sie sagt schon, was sie möchte, beziehungsweise zeigt uns das. Ja, sie nimmt immer, also sie nimmt jetzt am Alltagsleben wieder teil, schon eine Weile. Isst, trinkt, also eigentlich sehr fit wieder, dafür, dass sie im Wachkoma lag. Das ist für uns halt was sehr Schönes, was halt auch anderen Angehörigen Hoffnung machen kann. Aber wie die Sandra schon sagte, es gibt halt Sachen, da müssen wir uns, also müssen wir den Zahn ziehen, weil nicht jeder steht wieder auf.
Ich habe dazu natürlich auch noch eine Zahl mitgebracht. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Wachkoma-Patienten liegt bei etwa 5 Jahren, also natürlich nach dem Unfall, aber das ist auch mittlerweile, wie die Sandra gerade abwinkt, schon ein bisschen veraltet. Aber das ist wirklich aktuell, einer von 10 Patienten findet nach einiger Zeit wieder in ein halbwegs selbstbestimmtes Leben zurück. Wenn auch wahrscheinlich mit einigen kognitiven oder motorischen Einschränkungen. Auch das ist ja eine Zahl, sagen wir mal, häufig denkt man ja, keiner steht mehr wieder auf. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, dieses positive Beispiel gibt es ja auch. Wir kommen so zum Ende der Sendung. Fangen wir mit der Sandra an. Wenn ihr euch was wünschen könntet zum Thema Wachkoma von der Politik oder von den Angehörigen, was wäre das?
Also ich glaube, ich würde mir das wünschen, was sich, glaube ich, jeder, ob Wachkoma oder nicht, in der Pflege wünscht, ne? Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal, mehr Wertschätzung.
Ja, das Gleiche wünsche ich mir auch. Auf jeden Fall bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal. Also wir hatten früher mehr Personal, es hat sich ja so viel geändert und man hatte einfach viel mehr Zeit für die Bewohnenden und das gibt uns ja auch ein gutes Gefühl. Wir geben trotzdem unser Bestes. Also wir versuchen, dass die Bewohnenden das nicht mitkriegen. Also wir versuchen nicht gestresst zu sein oder sonstiges. Mal klappt es, mal nicht. Ja, das ist immer so eine Sache. Aber wie gesagt, also das wäre so unser größter Wunsch. Aber ja, träumen darf man ja, ne?
Ihr könnt mal glauben, das Thema mehr Personal und auch mehr Wertschätzung habe ich in diesem Podcast jetzt schon mehrfach mal gehört. Vielleicht ist das auch ein gesellschaftliches Problem, dass man einfach mit mehr Wertschätzung würde, nämlich wahrscheinlich schon auch mehr Personal auftauchen, beziehungsweise mehr Gelder locker gemacht werden. Liebe Sandra, liebe Maren, wir sind am Ende der Sendung. Herzlichen Dank. Ach, einen Moment. Die Maren möchte noch etwas sagen.
Also ich wollte mich noch mal bei den ganzen Leuten vom Sozialdienst bedanken, muss man ja mal so sagen, weil unser Sozialdienst leistet echt einiges und die unterstützen uns auch tatkräftig. Die Bewohner sind, denke ich mal, also es macht den Anschein sehr froh, dass der Sozialdienst da ist. Die machen ja so viel mit denen und ja, also da wollte ich mal einen großen Dank aussprechen und danke für eure Unterstützung.
Das ist ein schönes Schlusswort dieser Sendung. Herzlichen Dank an euch beide, hat mir mega viel Spaß gemacht und euch weiterhin alles, alles erdenklich Gute, auch für die Zukunft. Danke, dass ihr hier mitgemacht habt und für alle Hörerinnen und Hörer draußen gilt wie immer der Satz von Joe Strummer, The future is unwritten.